Guten Morgen. So, wir haben vorhin im Austausch gerade mitbekommen, wir sind ja ein Haus der Lernenden und Studierenden. Ich möchte euch kurz schöne Grüße von Elias ausrichten. Er ist auch seit 2 Wochen in Korntal bei Stuttgart an der Freien Hochschule für Mission und studiert und vertieft sich im Wort Gottes. Ein paar von euch haben Kontakt zu ihm über Skype. Es geht ihm gut. Und diese Woche eine schöne Aussage. Sagt er zur Mama: Du Mama, ich bin ja doch nicht so unorganisiert und chaotisch, wie du immer sagst. Ich kriege alles auf die Reihe. Also es ist nicht nur ein Vertiefen im Wort Gottes für ihn, sondern auch eine Lebensschule. Uns gegenüber auch ein Beweis, dass es ja doch auf die Reihe bringt. Finde ich schön. Nächste Woche werden wir ihn besuchen, damit die 7 Wochen nicht zu lang für ihn sind. Für mich ein bisschen in Erinnerung, war ja auch einmal vor 10 Jahren dort ein Schüler, Studierender. Ja, dieser Beat-Glocke, den wir da am Anfang gesehen haben, ein ziemlich hektischer, stressiger Mensch, also wenn er im Privaten auch so ist, dann kann ich ihm nur empfehlen, dass er irgendwas zum Ausgleich macht, sonst wird er irgendwann einmal einen Herzinfarkt haben. Und es ist ja wirklich so, wir leben in einer schnelllebigen, hektischen Zeit und viele von uns sehnen sich nach Ruhe, nach Ausgleich. Wir wollen dem Alltag entfliehen, wir wollen entspannen, wir wollen relaxen. Wir wollen auch auf unseren Körper schauen, der ist ja von diesem Stress mitgenommen. Persönlich mache ich da gerne Sport, gehe mal in die Kraftkammer, so richtig ausbauen. Machen wir gerne Radfahren, wenn das Wetter gerade passt. Mal auf den Berg und neuerdings auch gerne mit meiner Frau mal tanzen. Oder so wie gestern zum Fliegenfischen auf dem Fluss. Das ist gut, das baut den Alltagsstress ab. Das tut Körper, Geist und Seele gut. Nun, diese Art von Ruhe ist positiv und wir brauchen es, jeder Einzelne von uns. Aber es gibt darüber hinaus noch eine tiefere, eine vollkommenere Art von Ruhe. Und das ist die Ruhe, die uns der lebendige Gott geben möchte, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Nun, in dieser tiefen Gemeinschaft, in dieser Beziehung, die er mit uns haben möchte, und diese wollte er von Anfang an mit uns haben, der Sündenfall war ja ein Sündenunfall. Da ist ja was dazwischen gekommen, was so nicht geplant war. Diese Beziehung ist da unterbrochen worden. Aber er möchte uns wieder in diese Beziehung hineinführen, so wie er auch das Volk Israel, das er erwählt hat, hineinführen wollte. Er hat es aus Ägypten herausgeführt, aus der Gefangenschaft, wollte es ins gelobte Land führen. Das hätte eigentlich eine Reise von vielleicht ein paar Wochen oder Monaten sein sollen. Geworden sind es 40 Jahre. 40 Jahre, wo auch letzten Sonntag Hans-Peter in der Predigt den Vorfall erwähnt hat, mit dieser Wartezeit. Wie sind die Wartezeiten? Das Volk Israel hat einmal müssen eine Zeit lang warten, bis Mose auf dem Berg von Gott die Gebote empfing. Und diese Wartezeit konnten sie nicht abwarten und sie machten das goldene Kalb. Als Peter hat gesagt, es gibt bei uns auch so einen Bullen, den wir verehren, einen rot-silber-grauen Bullen, jeder weiß, wen ich meine. Mir ist damals geschossen, es gibt bei uns nicht nur den Tanz um diesen Bullen, es gibt in Deutschland auch den Tanz um den goldenen VW. Der findet dann jedes Jahr hier statt, rund um den Wörthersee. Auch wir tanzen in gewisser Weise um eine Art goldenes Kalb. Ja, diese Wartezeit ist ja dem Volk Israel, wie wir alle wissen, zum Verhängnis geworden. 40 Jahre lang in der Wüste herumirren, 40 Jahre lang nicht dort zu sein, wo Gott sie haben wollte, wofür sie bestimmt hatte. Dieses Schicksal hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Es gibt einen schönen Brief im Neuen Testament, den Hebräerbrief. Dieser Hebräerbrief ist an Judenchristen gerichtet, das heißt Leute aus dem Judentum, die eben aus dem Volk Israel waren und an diesen einen Gott glaubten in ihrer Religiosität und die wurden zum Glauben an Jesus Christus geführt. Und der Hebräerbrief warnt diese Leute: Pass auf, geht's nicht wieder zurück in die alte Religiosität. Und der Hebräerbrief nimmt in den ersten drei Kapiteln oder zeigt in den ersten drei Kapiteln die Stellung, die neuartige Stellung von Jesus auf. Welche Stellung hat Jesus und wie ist er im Vergleich zu den Propheten zu sehen? Und dann führt er in diesem Kapitel 3 des Hebräerbriefs eben dieses warnende Beispiel Israels auf. Und das möchte ich euch vorlesen. Bei mir hat es die Überschrift in der Lutherbibel, die verwirkte Gottesruhe. Darum, wie der Heilige Geist spricht, und das ist dieses Zitat aus Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Jetzt schreibt der Hebräerbrief eben an die Judenchristen, an die Brüder. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wir lesen in diesem Abschnitt dreimal von der Wichtigkeit des Herzens. Wir hören von einem oder lesen von einem verstockten Herz, von einem irrenden Herz und von einem ungläubigen Herz. Man könnte diesen Abschnitt wohl so zusammenfassen, es kommt auf unser Herz an. Und wenn man sich Altes und Neues Testament mal so durchliest, der Begriff des Herzens kommt über 1000 Mal im Neuen und im Alten Testament vor und ist somit ein sehr zentraler Begriff in der Heiligen Schrift. Das Herz ist Lebenszentrum. Ohne diese Pumpe in uns würde unser Körper nicht funktionieren. Würden wir alle umklappen, umkippen. Es ist aber auch das Zentrum unserer emotionalen Lebensäußerungen. Lebenszentrum und physische Lebenskraft. Im Herzen vollzieht sich all unser Denken, unser Planen, unser Handeln. Der Wille und die Entschlossenheit, irgendetwas zu tun, entspringt unserem Herzen. Es ist somit die tiefste Wurzel des menschlichen Handelns. Wenn du etwas ohne Herzen machst, ist es eigentlich ohne Verstand, ohne Hingabe und ohne Liebe. Salomo schreibt in den Sprüchen in Kapitel 4 in Bezug auf das Herz: Achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Nun, das Volk Israel hatte wohl Herzprobleme. Warum eigentlich? Warum hatte das Volk Israel Herzprobleme? Sie hatten in diesen Jahren, wo Gott mit ihnen unterwegs war, so viel gesehen von ihrem Gott. Sie hatten so viel erlebt, so viel Führung, so viel Bewahrung, so viel Fürsorge, so viel Liebe. Mehr konnte Gott nicht tun. Doch was war ihre Antwort? Unglaube, mangelndes Vertrauen, Klagen, Auflehnung und Götzendienst. Das Problem, was das Volk Israel hatte, war, dass es das, was es alles erlebt hat in diesen Jahren am Sinai, dass sie das nicht mit ihrem Glauben verbanden. Da ist der Glaube, da sind die Erlebnisse. Es wurde nicht verbunden, es hat nicht ineinander gegriffen. Der Glaube und das Vertrauen, das Gott versorgt, weil es bisher auch getan hat, war nicht da. Sie zweifelten, dass ihr Durst auch heute gestillt wird. Sie haderten, dass sie nicht die Fülle hatten von Vielfalt an Essen, wie sie es in Ägypten hatten, diese vollen Fleischtöpfe. Sie hatten halt nur dieses Mana. Und sie hatten Angst vor Feinden, welche sie aufgrund ihrer Stärke und Größe nicht besiegen konnten. Und das über 40 Jahre. Kann man da Gottes Zorn verstehen, wo er doch das Beste für sie wollte? Ich kann aber auch das Volk Israel verstehen. Wenn ich auf meinen eigenen Glauben und auf meine Zweifel, die ich im eigenen Glauben oft habe, sehe. Ich muss mich selbst auch immer wieder ermahnen oder lass mich ermahnen, wenn ich im Alltag so mein mangelndes Vertrauen sehe. Da tauchen dann ganz praktische Fragen auf, wie wird der Herr uns als Familie auch dieses Monat versorgen? Ja, letztes Monat hat er es gemacht, auch dieses Monat. Werde ich jetzt, wo mein alter Job im Auslaufen ist, wohl wieder einen neuen finden? Werde ich einen neuen bekommen? Werde ich wohl genug verdienen, um weiterhin die vielen Kosten, die wir haben, abdecken zu können? Wird meine Frau weiterhin so aufopfernd für die Familie da sein? Wird der Herr unser ganzes Familienleben weiterhin gelingen lassen? Ja, er hat das wohl bisher getan. 17.337 Mal bisher in meinem Leben, in den knapp 47 Jahren. Aber wird das auch morgen tun? Also ich bin in meinem Herzen oft verzagt. Und manchmal würde ich gern die Komplexität meines Herzens, also unserer Herzen, in Bezug auf unser ganzes Sein, Denken und unseren Entscheidungen so mal durchblicken. Aber Gottes Wort sagt ganz klar, der Mensch hat selbst keinen Zugriff auf das eigene Herz in der Tiefe, sondern nur Gott hat es. Er hat es aber ganz und gar. Er weiß über die Tiefen unserer Gedanken, Motive und unserer Handlungen genau Bescheid. Und weil wir unser Herz eben nicht so im Griff haben, gehen wir dann oft in unserem Leben Wege, die oft in Sünde führen. Es sind oft kleine Kompromisse im Alltag, wo wir sagen, sind nicht so schlimm, können wir ruhig durchgehen lassen. Aus diesen kleinen Kompromissen werden dann größere. Wir leben ja im Zeitgeist, wir passen uns ein Stück weit auch an. Und die Kompromisse werden dann immer größer und wir sehen es ja gar nicht. Sie wachsen zu einem Geschwür. Und in dem Moment denken wir, ja, aber wir haben ja Jesus, er ist ja für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Er wird ja schon alles abdecken. Ja, das ist richtig, das ist ein Vorteil, den wir gegenüber dem Volk Israel hatten. Die hatten damals Jesus noch nicht. Die sind dem Zorn Gottes voll ausgesetzt gewesen. Von den 600.000 Männern, wehrfähigen Männern, über 20, sind nur zwei in das gelobte Land eingegangen, Kaleb und Josua. 599.998 sind als Gräber in der Wüste liegen geblieben. Gottes Gericht hat sich hier voll entfaltet. Und wir selbst werden durch den Hebräerbrief heute und hier gewarnt, dass keiner unter uns ein böses und ungläubiges Herz haben soll, dass da abfällt vom lebendigen Gott, dass unser Herz verstockt wird vom Betrug der Sünde. Kann das wirklich passieren, dass unser Herz verstockt wird vom Betrug der Sünde? Dass es hart wird? Ja, es kann leider passieren. Und dem geht eigentlich immer der Unglaube voraus. Ich glaube nicht an Gottes Wort, ich glaube nicht an seine Verheißungen. Dabei schreibt Paulus den Korinthern im 2. Korintherbrief, in ihm, in Christus, sind alle Verheißungen Ja und Amen. Er hat sich dazu bekannt, uns zu versorgen, uns zu leiten, das Beste für uns zu wollen. Es ist in ihm schon vollbracht. Es ist Ja und Amen. Er hält sein Versprechen. Aber ich weiß es besser und lebe mein eigenes Leben. Da hat mir auch keiner was reinzureden. Wir lesen aber hier im Vers 13 ganz klar, dass die Gemeinschaft der Gläubigen da eine ganz wichtige Ausgleichsfunktion hat. Und nicht nur ab und zu sich irgendwas sagen zu lassen, sondern regelmäßig, täglich. Wir sollen einander ermahnen, uns in die Karte schauen lassen. Tun wir das? Lassen wir das zu? Der Zeitgeist sagt ganz klar, das ist mein Leben, ist alles relativ. Und es wird ja am Ende des Tages doch nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das heißt, es hat ja doch nicht so grobe Konsequenzen. Aber genau an diesem Punkt entscheidet es sich, ob wir in die Ruhe Gottes eingehen. Für das Volk Israel war das verheißene Land die Ruhe, in welche es eingehen sollte. So hat es der Herr vorgesehen. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Das heißt, sie sollten die Fülle Gottes dort erleben. Für uns hier und jetzt ist es ein Leben mit Jesus. Mit Jesus Christus, mit ihm allein sollten wir zur Ruhe kommen. Auf ihn sollten wir schauen, auf ihn sollten wir unser Leben bauen. Wir haben ja, wie es hier im Vers 14 steht, Anteil bekommen an ihm, Anteil an der himmlischen Berufung. Und die ist nicht erst irgendwann im Himmel, die ist jetzt schon da, hier auf Erden, dieser Anteil. Und die Liebe Gottes, und dieser Vers gefällt mir ganz gut, ist in Jesus, in unsere Herzen ausgegossen worden. Das heißt, Liebe Gottes, seine ganze Fülle ist in unser Herz ausgegossen worden. Jesus Christus wohnt auch in uns. Wir haben die besten Voraussetzungen eigentlich. Spürst du diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu in dir? Bist du bereits in seine Ruhe eingegangen? Oder irrst du immer noch umher? Also ich persönlich bin 29 Jahre herumgeirrt, bis ich zum lebendigen Glauben an Christus kam. Mit 29 habe ich mich bekehrt, habe ich gesagt, okay, ich will das Leben jetzt ab dir, Herr Jesus, mit dir leben. Da hast du meinen ganzen Müll, meinen ganzen Mist, lege alles dir hin. Ich brauche dich. Und ich bin ruhig geworden. Ich bin ruhig geworden seit dem Zeitpunkt und ich will diese Ruhe nicht mehr missen. Und wir lesen im Kapitel 4, dass Jesus uns als Hohepriester vor Gott vertritt. Kapitel 4, Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns mitleiden könnte in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir Menschen sind ja im Grunde genommen recht schwach, obwohl wir manchmal so tun, nach außen hin zumindest, als ob wir so super toll und gut sind, Champions. Und wir wollen die Welt aus den Angeln heben, aber in Wirklichkeit sind wir doch schwach. Und Christus leidet mit unserer Schwachheit. Er identifiziert sich voll mit uns. Er versteht uns, er vergibt uns, er empfängt uns mit Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und was das Wichtigste ist, es sind ja nicht wir, die, wenn wir einmal im Glauben an Christus gekommen sind, am Glauben festhalten. Es ist ja er, der uns am Glauben festhält. In Wirklichkeit trägt er jeden Einzelnen von uns, trägt er die Gemeinde bis zum Schluss durch. Er ist unser Hohepriester und er vertritt uns vor Gott. Ein Leben in diesem tiefen Verhältnis zu Jesus ist befreiend, aus meiner eigenen Erfahrung, ist beruhigend und ist letztlich ein Zeichen dafür, dass wir wirklich in seine Ruhe eingegangen sind. Wenn wir dieses Leben in Beziehung zu Jesus leben, dann brauchen wir keine Sorge mehr zu haben, dass wir vom Glauben abfallen oder unser Heil verlieren. Denn Jesus wirkt den Glauben, wie gesagt, in uns. Auch wenn wir Höhen und Tiefen haben und ihm vielleicht eine Zeit lang den Rücken kehren. Ich habe schon viel von Beispielen gehört, von Menschen, die voll im Glauben standen, jahrelang Jesus treu nachgefolgt sind und haben dann ihm den Rücken gekehrt, scheinbar. Von Zeugnissen gehört, wo Menschen nach 20, 25 Jahren, wo sie weg waren, wieder zurückgekommen sind, weil sie gewusst haben. Nur in ihm können sie wieder zu der Ruhe kommen, die sie schon einmal erlebt hatten. Er ist treu bis ans Ende. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und Jesus Christus spricht, das ist richtig balsam für die Seele, dieser Vers in Matthäus 11, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Warnen möchte ich an dieser Stelle die Mitläufer unter uns. welche nie eine Herzensentscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen haben, welche vielleicht viel von Glaubensinhalten wissen, welche vielleicht auch durchaus ein redliches Verlangen haben, Gott zu gefallen, ihm zu dienen, es aber aus eigener Kraft machen. Ich selber war so einer, knapp 2-3 Jahre lang. Ich bin in diese Gemeinde gekommen, vor knapp 20 Jahren, und hatte Erkenntnis, hatte gute Predigten gehört, ja, Jesus ist Sohn Gottes. Für mich war es überhaupt noch tiefer, gibt es überhaupt einen Gott? So fing es mal an. Okay, es gibt einen Gott, es gibt Jesus. Er ist für unsere Schuld gestorben. Also all diese Glaubensinhalte waren mir durchaus vertraut, habe sie auch dann irgendwann einmal angenommen. Aber ich habe über diese 2-3 Jahre hinweg nie Jesus Christus angenommen. Ihn in mein Herz aufgenommen, ihm meinen ganzen Müll hingeworfen. Das habe ich nicht gemacht. Paulus spricht im 2. Brief an Timotheus darüber, dass solche Menschen den Schein von Frömmigkeit haben, es fehlt ihnen aber an Gottes Kraft. Ich habe damals schon mitreden können über Glauben, über Jesus und so weiter, aber die Kraft Gottes war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in mir. Solche Menschen beruhigen ihr Gewissen zwar durch Werke, welche sie tun, aber sie wissen nie, ob es genug sein wird. Erst kürzlich hatte ich mit einem Arbeitskollegen eine Diskussion, der einem Glauben, einer Religion die Werksgerechtigkeit als Mittelpunkt hat. Die Diskussion, wo wir über vieles Gemeinsamkeiten hatten, nur an dem Punkt. Jesus hat sich dann geschieden. Und er sagt, ich bin über alles ruhig, über alle Glaubensinhalte. Der wird also über jede Bibelstelle sagen können, was sie bedeutet. Weiß gut Bescheid über die Bibel, aber er hat Jesus nie angenommen. Und er sagt auch zu mir, ich weiß nur eines nicht, ob ich je es schaffen werde. Werde ich wirklich dabei sein? Ich weiß es nicht. Ich muss und soll kämpfen bis zum Schluss und dann werde ich sehen, ob ich in die Gottesruhe eingehe. In Kapitel 4, als ab Vers 9, lesen wir von einem Angebot Gottes. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Gottesruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme, durch den gleichen Ungehorsam. Dieses Angebot, zu Gottes Ruhe einzugehen, gilt bis zum heutigen Tag. Es ist auch heute noch Gnadenzeit. Sie ist immer noch vorhanden. Wenn du in diese Ruhe durch Annahme des Kreuzes Todes Jesu eintrittst, dann kannst du in diesem neuen Leben, jetzt und hier auf Erden, eine Art von Ruhe empfinden. Und ich denke, viele Geschwister unter uns werden mir das bestätigen können, die eine ganz neue Lebensqualität beinhaltet, eine ganz neue Beziehungsqualität zu Jesus. Und wenn du ganz nah bist bei ihm, dann tust du auch die Werke, welche er zuvor bereitet hat. Dann bist du nicht im Aktionismus und im Aktivismus, sondern dann hörst du auf ihn und er wird dir sagen, er wird dir Ruhe geben über das, was du tust. Wenn du ganz nah bei ihm bist, bist du von ihm geführt und du spürst, was dran ist. Du bist innerlich frei und musst dich auch von nichts und niemandem hetzen lassen. Man kann dann von seinen Werken auch ruhen, wie Gott es am 7. Tage getan hat. Ist das heute für dich dran, zu ihm zu kommen? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Ich habe jetzt des Öfteren von der Beziehung zu Jesus Christus gesprochen, von dieser Ruhe. Aber, das ist vielleicht irgendwo ein Widerspruch, diese Ruhe, die zu erhalten, ist durchaus auch mit Mühe verbunden. Ein scheinbarer Widerspruch. Aber in dieser Mühe wächst man und bekommt wiederum einen inneren Frieden, welcher in Worten nur schwer zu beschreiben ist. In dieser Beziehungsarbeit, unter Anführungszeichen, die auch manchmal eben mühevoll ist, ist das Wort Gottes im Zentrum, die Heilige Schrift. Wir brauchen dieses Wort Gottes wie tägliches Brot. Wir benötigen es in unser Herz und sie ist Seelennahrung zugleich. Verspüren wir Hunger nach diesem Wort Gottes? Für unseren Körper ist es ganz normal, wenn sich der Hunger meldet, und das tut er normalerweise jeden Tag, bei jedem Einzelnen von uns, dass wir diesen Hunger dann stillen, indem wir einfach was essen. Wir werden auch heute wieder grillen, oder wir werden heute grillen und werden wieder unseren Hunger stillen. Und im Normalfall denken wir da gar nicht großartig drüber nach. Hast du auch Verlangen nach dieser Herzensnahrung, nach dieser Seelennahrung im Wort Gottes? Nicht umsonst nimmt der Herr Schreiber des Hebräerbriefs im Vers 12 diesen Gedanken auf und schreibt: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes deckt auf, es spricht in unser Leben. Wir brauchen es. Wir brauchen es jeden Tag. Der Widersacher, Satan, versucht ja immer wieder, diese Ruhe, welche wir in Gott haben, zu zerstören. Er will sie durcheinander bringen. Es gefällt ihm gar nicht, dass du in dieser Ruhe lebst. Und schon gar nicht, wenn du erstmals in diese Ruhe eingehst. Denn dann hat er fürs Erste verloren. Und es kommt im Leben, und das ist ganz normal, immer wieder zu Anfechtungen im Glauben. Und diese machen uns auch unrund und unruhig. Einerseits beweist sich in diesen Anfechtungen die Echtheit unseres Glaubens. Andererseits treiben uns diese Anfechtungen immer wieder ins Wort Gottes. Jesus Christus selbst sagt im Johannesevangelium im Kapitel 8: Wer an meinem Wort bleibt, der ist wahrhaftig mein Jünger. Und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Also ich selbst hatte einmal vor 3 Jahren so ein bisschen eine saure Gurkenzeit in Bezug auf das Wort Gottes, habe es einmal zur Seite gelegt, obwohl ich es doch 16, 17 Jahre lang intensiv gelesen, studiert habe und konnte einfach eine Zeit lang nichts mehr anfangen mit dem Wort Gottes. Nach 3 bis 4 Monaten Hungerphase hat sich dann wieder Lust und richtiger Hunger nach diesem Wort eingestellt. 3, 4 Monate habe ich es geschafft. Ich wollte einfach mal mich frei machen. Und vielleicht ist es manchmal eine Therapie, möchte ich nicht jedem jetzt empfehlen, dass er jetzt nicht mehr eine Bibel liest die nächsten Monate und Jahre, es soll nicht der Fall sein, aber ich habe es damals gebraucht und ich habe nach diesen 4 Monaten einen neuen Zugang zum Wort Gottes bekommen. Es war dann noch frischer, noch lebendiger. Es ist wahrscheinlich so, wenn man eine Fastenkur macht, na, was ich schon gemacht habe, ein paar Mal, 2, 3 Wochen wenig isst, fast gar nichts isst, das Erste, was man dann wieder isst, schmeckt total gut und ach, herrlich. Vielleicht sind wir manchmal schon im Wort Gottes auch überdrüssig. Aber meine Empfehlung ist, versucht neue kreative Zugänge zum Wort Gottes zu finden. Also meine Erkenntnis in den letzten 2 Jahren war zum Beispiel, dass ich beim Spazierengehen ist eine gute Beziehungsqualität, Sprechen mit Jesus irrsinnig super funktioniert. Und neuerdings habe ich ein Experiment gemacht, habe im Wort Gottes wichtige Verse aus der Bibel, so habe ich mir auf Kärtchen hinaufgeschrieben. Und dann bin ich auf den Berg hinaufgegangen, wunderschön, blauer Himmel, die Bergspitzen. Dann bin ich so dahin marschiert, habe dann einen Vers gelesen und habe durch diesen Vers hindurch gebetet, herrlich. Und ich war zwar an diesem Tag 7 Stunden unterwegs, 2000 Höhenmeter, war körperlich ausgebaut, aber innerlich in der Seele war ich total aufgebaut. Versucht jeder Einzelne von uns, weil das ist jetzt ein Vorschlag, vielleicht sagt einer, das ist für mich überhaupt nichts, ich hab vom Wandern halte ich gar nichts. Schon nach 10 Höhenmeter geht mir die Luft aus, es gibt auch andere Möglichkeiten. Sucht und findet einen kreativen Zugang zu Wort Gottes. Am Ende unseres Lebens hat uns der Herr Jesus aber noch eine weitere, zeitlose Ruhe verheißen. Wenn wir einmal bei ihm sind, endgültig bei ihm sind, werden wir auch endgültig von unseren Werken ruhen. Wir werden dann keine Unruhe mehr haben, auch keine Unruhe mehr verspüren, denn alles, was diese Ruhe dann stören könnte, wird dann nicht mehr sein. Warum? Weil er sein wird. Zu 100%. Wir werden seine ganze Herrlichkeit wahrnehmen. Wir werden im Herzen und in unserer Seele dann tief, zutiefst erfüllt sein. Und diese Erfüllung kann man in menschlichen Worten nur schwer beschreiben. Es ist noch keiner von uns in diese Ruhe eingegangen, sonst würden wir nicht hier sitzen. Aber sie ist uns verheißen. Und wenn wir daran glauben, dann wird es auch für uns zur Wahrheit werden. Wir sind dann an unserem Ziel angelangt. Und es wird uns nichts mehr diese Beziehung trüben. Dieses Anlangen am Ziel, das wünsche ich Ihnen jeden Einzelnen von uns. Die Beziehung zu Jesus, auch neu und frisch zu durchkosten und in seine Ruhe einzugehen. Und dass es Wahrheit wird, möchte ich zum Schluss jetzt noch für uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles ist in dir vorhanden. In dir sind alle Verheißungen, alle Glaubenszusagen, ja und Amen. Ich möchte für jeden Einzelnen, der jetzt hier im Raum sitzt und in diese Ruhe, die du bereitet hast, eingegangen ist, Danke sagen. Und danke schon jetzt vorweg, dass du ihn auch in dieser Ruhe belassen wirst. Wenn er es einmal nicht erlebt, wirst du ihn durch deinen Geist, der in uns wohnt, auch wieder zurückholen. Danke dir für deine Verheißungen, dass du bis ans Ende der Welt bei uns bist und treu bist. Und für jeden Einzelnen, der jetzt noch nicht in diese Ruhe eingegangen ist, der dich noch nicht angenommen hat, Herr Jesus, so bitte ich jetzt, dass du deine Stimme noch einmal in den Herzen und ja, im ganzen Menschen laut hörbar machst. Ich bete, Herr Jesus, dass wir offenen und ungedrückten Herzens zu dir kommen, so wie es auch David immer gemacht hat. Er hat zwar viel Schlechtes im Leben gemacht, er war Mörder, er war Ehebrecher, aber er war ein Mann nach deines Herzens, weil er immer wieder gebeugt und in Demut zu dir gekommen ist und dir alles offengelegt hat. Er hat eine Herzensbeziehung zu dir gepflegt. Das möchtest du auch mit den Einzelnen von uns. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du es vollbringen wirst. Und ich danke, dass in dir eine jegliche Verheißung Ja und Amen ist. Amen. Amen.